Hallo und herzlich willkommen zur 167. Folge der Gegengerade. Und da die liebe Anna heute urlaubsbedingt nicht teilnehmen kann, habe ich mir einen anderen Gast eingeladen, der schon ganz lange auf meiner Wunschgästeliste stand, aber irgendwie hat das immer nicht geklappt bis heute. Das ist der Mastermind meines befreundeten Podcasts Eintracht lebenslang, der Tobi. Grüß dich, Tobi. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Thomas, ich kann zwar keinen Hund, ich kann nicht mit einem Hund dienen hier, aber 167 ja. Folgen ist auch ein schönes Jubiläum.
Wollte gerade sagen, zur Jubiläumsfolge hat es dann geklappt, das ist ja schon mal was. Ohne Hund drücken wir mal ein Auge zu, auch wenn er doch immer ein paar interessante Einwürfe, meistens auch an seinen passenden Stellen hat, die gute Rui. Tobi, wie hast du das Spiel gegen Paderborn verfolgen dürfen?
Überrascht. Also ich hatte keinerlei Erwartung, gerade nach dem Spiel gegen Rostock letzte Woche. Gut, ich neige natürlich auch immer dazu, immer sehr von weiß zu schwarz und hin und zurück zu schwenken, wie das bei Eintracht-Fans so üblich ist, nur noch vielleicht ein bisschen mehr. Also für mich waren wir eigentlich nach dem Rostock-Spiel schon direkter Absteiger, da wird auch nichts mehr kommen. Dementsprechend war meine Erwartungshaltung sehr, sehr niedrig und die wurde positiv überrascht.
Ja, das ging ja nicht nur dir so, dass du dachtest, das wird ja einfach nichts mehr. Nicht nur die Ergebnisse stimmten dann nicht, sondern die Auftritte waren ja zum überwiegenden Teil die letzten zweieinhalb Spiele. Also nach der überraschend guten Halbzeit oder sehr guten Halbzeit gegen Hertha war doch ein kontinuierlicher Einbruch festzustellen. Auch Kiwi schrieb ja nach dem Spiel gegen Rostock wirklich sehr niedergeschlagene Dinge und Kiwi ist ja eigentlich so ein bisschen, ich will nicht sagen Daueroptimist, aber dem bricht so leicht ja nichts. Das kam ja offensichtlich, so habe ich das interpretiert, auch beim Trainer an, der nach dem Spiel wofür er vielleicht gar nicht so richtig was kann, aber eine etwas unglückliche Wortwahl hatte, nämlich da sagte, dass er schon gesehen habe, dass da viel Unruhe von außen jetzt in den Verein getragen wurde oder ins Team getragen wurde, so nach dem Motto, wir seien ja schon längst abgestiegen. Und da sagt er immer, ja, wir müssen ja Ruhe bewahren. Das waren zuletzt Worte, die wir von Peter Vollmann gehört hatten, Unruhe von außen reingebracht. Und in dem Zusammenhang muss man auch sagen, allerdings auch eher völlig unangemessen, weil es damals eine wirklich völlig sachliche Kritik aus Richtung von Jussi kam. Nichtsdestotrotz stieß das auch so ein bisschen sauer auf?
Ja, tat es. Also es war ein bisschen ungemütlicher im Stadion nach dem Rostock-Spiel, nach Abpfiff, da kamen auch die ersten Pfiffe auf. Es gab dann mit Sicherheit auch verbale Entgleisungen von den Fans. Und ich denke, dass Daniel Scherning diese Aussage vielleicht einen Tag später nicht getroffen hat. Ich nehme mal an, dass das vielleicht auch so ein bisschen der Emotion geschuldet war. Und das ist ja selbst bei uns so in dem Moment, im Stadion nach Abpfiff kommt erstmal alles raus, wenn man dann zu Hause angekommen ist nächsten Tag, dann blickt man da vielleicht auch ruhiger auf die Sache und ich denke, das ist eine Erklärung dafür. Ich glaube nicht, dass er wirklich, damit muss man so umgehen, das ist auch alles wahrscheinlich nicht so schlimm, wie es im ersten Moment nach Abpfiff ist.
Nein, ich denke, es ist vielleicht so seine ersten eigenen Erfahrungen mit, wie Eintracht-Fans immer ticken, nämlich extrem emotional. Also entweder richten wir nach drei Siegen in Folge den Blick, Mensch, also rechnisch können wir doch eigentlich nur aufsteigen. Ist da so eine Grützephase am Laufen? Denkst du, oh mein Gott, ey, wir werden wahrscheinlich bis in die Regionalliga durchgereicht. Das zu hören und im Kopf irgendwie oder im Hinterkopf zu haben, das Ganze selber zu erleben, das ist wahrscheinlich schon nochmal irgendwie ein anderer Schnack, wenn man diese Wucht gerade in Braunschweig so einmal mitbekommt. Deshalb, also ich nehme das jetzt auch nicht besonders krumm, habe aber schon den Wunsch, dass er das einmal richtig einordnen kann, denn ich denke, er hat ja eigentlich schon gemerkt, anhand der Anzahl der Auswärtsfahrer nach Paderborn, als auch die Stimmung, die da verbreitet haben, also das war ein gefühltes Heimspiel, obwohl ich weiß nicht, 1500 oder sowas um den Dreh waren, also dass der Support nicht damit zusammenhängt, ob dies irgendwie gerade mal schlecht lief oder Fans wegen des letzten Spiels irgendwie sauer sind, also lieber Daniel, wenn du das hören solltest. Es wird in Braunschweig alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es wird manchmal sehr heiß gekocht, das muss man schon dazu sagen.
Es war ja auch nach dem Spiel, Südkurve hat angefeuert, die Jungs wieder aufgebaut. Das, wenn man jetzt so gerade die anderen Vereine sieht, die unten drin stehen, Lautern, was da teilweise schon vom Block sich abgespielt hat, was auf Schalke auch ab und zu mal passiert, dass irgendwelche Kapitänsbinden abgegeben werden müssen oder Spieler am Zaun beleidigt werden oder so. Oder in Darmstadt jetzt, wo der Capo da auf dem Feld war und den Spieler eine Ansage gemacht hat. Mhm. Ich denke, da hat die organisierte Fanszene doch ein ganz gutes Fingerspitzengefühl und reagiert in dem Fall ein bisschen anders als das andere Publikum im Stadion.
Ja. Wobei, dass es unruhig wurde, hat ja schon einen Grund gehabt. Also es ist ja auch nicht so, dass da jetzt irgendwie übertriebene Erwartungshaltungen vorherrschte. Es ist nach meiner Wahrnehmung schon so, dass wir Fans uns schlicht und ergreifend Sorgen gemacht hatten, ob die Eintracht dann auch mal echt in die Spur zurückfand, weil die Leistungen einfach schlecht waren, muss man ja sagen.
Ja, also ich hätte gesagt, wenn ich irgendwo aufgenommen hätte, die erste Halbzeit gegen Hertha, das war wirklich die beste Halbzeit, die ich seit ganz, ganz langer Zeit im Stadion gesehen habe. Und dann danach, nach der Halbzeitpause, ja, da weißt du nach der roten Karte, okay, hier wird heute nicht mehr viel passieren. Moment, war die rote Karte gegen Hertha? War die rote Karte
gegen Hertha.
Stimmt, da war Kocha, weil er gegen Rostock gesperrt. Und ab dem Moment weißt du, okay, hier ist heute, wenn du unentschieden schaffst, ist das ein Sieg für dich. Mehr ist heute nicht drin. Und dann ging es ja in Nürnberg und Rostock genauso weiter, dass da eigentlich gar nichts mehr zusammenlief. Und da fängt man schon an, gerade, wir hatten das mit Jussi, mit der Vertragsverlängerung von Daniel Scherning nach 10 Spielen. Da kommen dann gleich wieder die Erinnerungen an Chile. Das ist ja auch so, okay, jetzt hat er einen Vertrag und dann ging es wieder bergab. Ist es vielleicht zu früh gewesen? Ist Chile und seine, Scherning und seine Spielidee entschlüsselt? Dann läuft das jetzt so weiter oder findet er tatsächlich irgendwie einen Weg, da wieder rauszukommen? Und ja, gut, das wird sich noch zeigen müssen, aber jetzt haben wir ein Spiel, wo es wenigstens funktioniert hat irgendwie.
Genau, er, Daniel Scherning, war von der Aufstellung in Paderborn eigentlich back to the roots. Also er bot eigentlich alles auf, was er in den erfolgreichen Phasen auch aufgeboten hatte. Also Gomez zurück im Sturm, Krause zurück auf der 6, Kurutschein natürlich wieder im Team. Und er wechselte auch links, ein Schienenspieler von Doucouré zurück auf Doncor. Vorm Anpfiff, ganz ehrlich, was waren da so deine Gedanken, als du die Ausstellung gesehen hast?
Ja, was du gerade sagst, back to the roots, ne? Ihr habt es letzte Woche angesprochen, bei uns im Stadion rundherum war das auch so, denn mit Uta irgendwie fühlte sich Uta so ein bisschen wie ein Fremdkörper an in den letzten Spielen. Er war eigentlich seine erfolgreiche Zeit vor der Verletzung war noch zu Hertel-Zeit, dann war er verletzt und das Team hatte unter Scherning ja noch gar nicht mit Uta zusammengespielt. Und es hat irgendwie nicht so ganz gepasst, beziehungsweise sind dann wieder auf dieses einfache, naja komm, wir spielen einfach hoch und lang nach vorne. Uta wird da vorne schon den Ball festmachen und irgendwas machen. Und das hat nicht so richtig funktioniert. Und das ist vielleicht auch eine positive Eigenschaft von Daniel Scherning, dass er dann einen Fehler einsieht und auch nicht zögert, dass da was zu ändern und auch einen prominenten Spieler und namhaften Spieler auf die Bank wiederzusetzen, obwohl er einsatzbereit ist. Das hat ganz gut funktioniert.
Wie siehst du das? Toni noch nicht wieder ganz in der Spur oder ist das, ja, was du andeutetest, oh, Toni ist wieder auf dem Platz, langer Hafer nach vorne, der macht das schon irgendwas?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage habe ich mir auch gestellt. Er wirkt noch nicht ganz so spritzig. Ich fand es allerdings gut gegen Paderborn, dass er dann zum Ende nochmal reinkam. Dann kannst du ihn wirklich nochmal anspielen. Er hatte ja auch die Möglichkeit, den Ball festzumachen. Dann kannst du ein bisschen Zeit und Raum gewinnen und so. Alles gut. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch so ein bisschen die Spritzigkeit fehlt, um wirklich aktiv da wirklich Tore zu schießen und der Mannschaft zu helfen zurzeit.
Eintracht kam erfreulich schwungvoll aus der Kabine, fand ich. Also da wurde gleich mit Angriffspressing losgelegt, was jetzt zwar nicht unbedingt viele Balleroberungen nach sich zog, aber vielleicht einfach auch für das Team so ein psychologischer Faktor, weil du hast gleich mal was zu tun. Also bist gleich mal am Kämpfen und Rennen und findest darüber irgendwie ein Spiel. Also ich saß so im Fernseher und nickte eigentlich so ganz erfreut mit dem Kopf und dachte so, ja, guck mal, das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Wie ging das dir?
Ja, das ist genau das, was so gegen Rostock so ein bisschen gefehlt hat. Wenn du dann natürlich vorne gleich drauf gehst, dann vermittelt das natürlich auch nach außen gleich so ein bisschen den Eindruck, dass du kämpfen willst, was machen willst. Das hat auch ganz gut funktioniert, die ersten Minuten. Dann hat man so ein bisschen den Paderborn an den Ball gegeben und die konnten meiner Meinung nach damit jetzt nicht so viel anfangen. Die hatten dann zwar viel Ballbesitz, hatten auch Chancen, das waren es aber wirklich nicht so die zwingenden Chancen. Selbst diese Bogenlampe, dieser Kopfball, der wurde meiner Meinung nach vom Kommentator schon gefährlicher gemacht oder geredet, als er wirklich war. Er klatschte wirklich außen an den Pfosten und rollte ins Eckfahne raus. Das war alles, ja, war okay. Die Abwehr stand, nur nach vorne ging halt nicht viel.
Das ist angedeutet. Also Paderborn schon spielstark, fand ich. Gerade so, wie sie sich aus dem Pressing rausgespielt haben. Kann man so fast als Lehrmaterial für Eintracht nehmen. Sagen, ja gut, genau so macht man das. Ja. Riesen viele Chancen hatten die nicht. Also so ansatzweise gefährlich war es. Was war da so ein ausschlaggebender Faktor für dich, dass da schon Eintracht defensiv einen durchaus stabilen Eindruck machte? Hat das viel dann doch mit dem Hasan Kurtscheid zu tun gehabt, der so die Stamm-Dreierkette wieder bildete?
Das ist eine gute Frage. Ich hatte das Gefühl, dass er ein, zwei Mal Probleme hatte auf der Außenbahn, wo die Angriffe über seine Seite kamen und er da überlaufen wurde. Aber irgendwie scheint es hinten die Abstimmung besser zu sein mit ihm als mit Dekali, fand ich. Und wie wir jetzt ja auch die Woche über GSN gelernt haben, ist er tatsächlich auch der pressingresistenteste Abwehrspieler. Hat also da mal einen relativ kühlen Kopf, wenn es darum geht, den Ball wieder rauszuspielen.
Es ist nicht, woran die das festmachen. Von den Abwehrleuten oder den Innenverteidiger tatsächlich Bucakcic, Eisen-Ermin, am wenigsten pressingresistent. Seinen Wert fürs Team hat er allerdings in dem Spiel mehr als einmal wieder unter Beweis stellen können. Man merkt, er ist nicht so mehr ganz der Schnellste. Also überlaufen, wenn er mal nach außen geht, habt da eine Szene im Kopf, lässt er sich schon relativ, ich will nicht sagen leicht, aber man kann ihn schon überlaufen. Aber so Stellungsspiel, auch ein Näschen für gefährliche Situationen und sich dann da reinzuhauen, das Ding nochmal irgendwie aus der Gefahrenzone zu kriegen, war schon ein starker Auftritt, fand ich.
Ja, und vor allem Ermin, also ich hatte auch mal einen Zweifel, der ist ja nicht vielleicht doch ein bisschen zu alt oder so, aber wenn man das im Stadion mal so abseits der TV-Kameras beobachtet, wie oft er da irgendwie nach einer gelungenen Parade RTH da irgendwie auf den Rücken klopft und die sich alle gegenseitig abfeiern nach irgendeiner gelungenen Aktion. Das ist, glaube ich, eine ganze Menge wert, dass du da hinten so ein Leader einfach hast, der weiß, wo es lang geht und das auch nach außen weitergibt.
Definitiv. Nach vorne lief nicht so besonders viel in der ersten Halbzeit. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, das an ganz bestimmten Sachen festzumachen. Also einerseits fehlt so ein Stück weit die Qualität sicherlich. So das Passspiel, gerade wenn der Raum eng wird, so im letzten Drittel. Gomez ist für mich jemand, der haut sich rein, der kämpft, der rackert, der macht und tut. Der hat null Effizienz leider. Ja. Also keine Torgefahr, weiß ich nicht. Also in den entscheidenden Momenten einfach nicht da und macht das, was er machen muss. Die Schienenspieler Anton war so okay. So ein Ansetzen. Rittmüller hat einen ziemlich gebrauchten Tag erwischt, fand ich.
Ja, du hattest das bei Twitter geschrieben. Musste sofort, es ist genau das. Er ist dynamisch, kann nach vorne durch, aber Pässe, Flanken ist bei Marvin Rittmüller irgendwie nicht so die Kernkompetenz. Das stimmt. Es ist aber, habe ich das Gefühl, ist auch von beiden Seiten so. Wir haben generell ein Problem, den Ball, wir kommen immer gut auf die Außen. Wir haben immer ein Problem, den Ball irgendwie vernünftig in die Mitte zu kriegen, ob das hoch ist oder flach. Gut, das zum Tor kommen wir ja noch, da hat das wunderbar funktioniert. Aber irgendwie habe ich das Problem, dass da keiner in der Lage ist, den Ball halbwegs vernünftig und gefährlich in die Mitte zu schlagen.
Ja, ach, Anton kann das schon. Also wenn er so gute Tage hat, diese dynamischen Läufe nach vorne mit Schnitt das Ding da in die Mitte zu spielen, die kommen nicht immer an, aber das ist schon ganz okay, glaube ich. Aber Marvin, also hatte ich ja, glaube ich, auf Twitter auch geschrieben, so in die Wahrnehmung im letzten Drittel, der weiß einfach nicht, was man mit dem Ball machen soll.
Einfach mit viel Wucht auf jeden Fall irgendwie nach vorne oder rüber flanken. Meistens landet er auf der anderen Seite im Aus. Ja, irgendwie war das nicht so.
Hat nichtsdestotrotz andere Werte fürs Team. Die größte Chance eigentlich im ganzen Spiel, eher latente Chance, hatte tatsächlich nach einer halben Stunde Fabio Kaufmann, der den Ball bekommt und sich überlegen kann, geht er mit Geschwindigkeit auf den Torwart zu oder lupft er ihn über den Torwart weg? Und er entscheidet sich für irgendwas dazwischen, ne? Also, was heißt entscheiden? Ich hatte so die Wahrnehmung, da sprang plötzlich die Birne an und das genau blockierte ihn völlig. Hast du das gesehen?
Gekonnt selbst ausgespielt, ja. Eine Sekunde zu lange überlegt. Hätte er vielleicht gleich direkt drauf geschossen, drüber gelupft, dann, wer weiß, aber so hat er überlegt und ja, Ball verspringt ihm und ja, okay, es, vielleicht der Rasen war natürlich auch nass und schwer, vielleicht ist er auch irgendwie ein bisschen versprungen. Keine Ahnung, aber normalerweise muss man da souveräner agieren, denn steht es 1-0.
Shit happens. Nach der Pause geht es erstmal ohne Wechsel weiter. Es kommt dann zu einem Freistoß aus einer recht brauchbaren Position, so aus, weiß ich, 18 Metern, was das da war. Kurucay haut das Ding in die Mauer, reklamiert sofort Handspiel. Siehe da, der Kölner Keller wachte auf, guckte sich das an, zitierte den Schiri zum Monitor und Überraschung, Überraschung, es gab Strafstoß. Aus Paderborner Sicht mehr als unglücklich sicherlich. Einige Fans hatten sich auch auf Twitter darüber aufgeregt, wo die dachten, ja, geht er nicht an Arm, geht er trotzdem in die Mauer, ja.
Darum geht's ja nicht, ne?
Darum geht's halt nicht. So ist nun mal die Regel. Hasan, muss man sagen, gar nicht so platziert, aber mit so viel Dampf dahinter, da konnte nicht viel schief gehen.
Ja,
das war ein sehr souverän verwandelter Elfmeter.
Das war ja der zweite Elfer, den er jetzt verwandelt hat. Wir hatten ja auch nur zwei dieses Jahr. Der Kommentator hat es auch ein bisschen, der war so unhaltbar, total präzise geschossen. So präzise war der gar nicht. Der war halt mit viel Wucht, halb hoch irgendwie, halb links so, also hätte auch halt gehalten werden können, aber klar angenommen. Und also ich habe mir bei dem Freistoß ja schon wieder gedacht, dass ja dann immer dieses Schauspiel um den, bis der Freistoß überhaupt ausgeführt wird, bis dann alle da stehen und dann, wie es bei Eintracht denn so ist, je länger das vorher dauert, desto schlechter wird der Freistoß. Er wird einfach in die Mauer gejagt oder geht 10 Meter drüber. Und so war es dann ja auch. Er ging in die Mauer und natürlich selten dämlich von Kleefisch, dass er da den Ellbogen total ohne Not einfach rausfährt, wir finde ich ein klarer Elfmeter, aber damit kommt man ja trotzdem nicht immer durch bei unserem Glück, dass klare Elfmeter gegeben werden. Also
Freund. Das ist wohl so.
Freund, so lange ist er. Jetzt geht's ja gleich weiter.
Wir freuten uns noch alle über die Führung und Hoffnung machte sich breit und dann kam der in Anführungszeichen große Auftritt des Robin Krause. Man muss sagen, Blackouts können passieren. So, also natürlich, jeder hätte ja am liebsten sofort erwürgt nach dieser Szene. Ich meine, das kannst du als Lehrfilm machen, wie hebel ich eine Abwehr gekonnt aus. Ich habe bei allem, was er eh schon gemacht hat, das Planloseste, was er überhaupt jemals fabriziert hat. Man muss aber halt auch leider sagen, er war mir bis dahin weder im Positiven noch im Negativen groß aufgefallen, Robin Krause. Ich habe ja auch durchaus in den letzten Spielen immer mal überlegt, so Mentalitätstyp, der Leute auch mitreißen, anfeuern kann, so eine ordentliche Portion Dreck ins Spiel reinbringt, wenn es auch mal Not tut. Also hat seinen Wert für das Team, aber er hat fast eigentlich in jedem Spiel mindestens so einen Aussetzer.
Hat er. Ich komme aber gleich noch zu zwei positiven Szenen, die das wieder mehr als wettgemacht haben. Im Hinterher aber in dem Moment einfach, was probiert er da? Also ist ja auch nicht so, also er hat ja schon vorgehabt, den in diese Richtung zu spielen. Ist ja nicht irgendwie, dass der Ball verspringt oder dass er zu weit oder so. Also absolut ohne Grund. In jede andere Richtung wäre absolut null Gefahr. Du kommst ja nicht auf die Idee, im Mittelkreis so ungefähr, den Ball nach hinten mittig zu spielen. Halb hoch,
ja.
Das, selbst wenn da einer jetzt gestanden hätte, der Probleme gehabt, den Ball irgendwie verarbeiten zu können. Ist keine Ahnung, was ihn da geritten hat. Blackout, ja.
Ja.
Grimaldi macht das dann stark.
Kurz darauf muss es eigentlich schon 2-1 für Paderborn stehen. Ich weiß nicht, auch da hatte ich die Wahrnehmung analog zu Fabio Kaufmann, dass Klaas, der da wirklich eine butterweiche Flanke, so 6-7 Meter von Tor, so halb links serviert bekam, dass der ins Nachdenken kam, wo köpfe ich den jetzt hin und köpfe den halt irgendwie drüber.
Also. Ja. Also dachte ich auch, als die Flanke schon kam, du siehst den, da steht er komplett alleine, winkst ja schon ab, okay, das war's. Aber ja, ist nun mal gut gegangen in dem Fall.
Ja.
Ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen, dass die Paderborner wirklich, also ich bin der Meinung, jede einzelne Ecke direkt aufs Tor geschossen haben? Die sind mal direkt, als ob es, also die kamen ja auch.
Was denn immer da? Privatfehde zwischen Ausführen an der Ecke und RTH. Also, ich weiß nicht, wie viele Dinger der da fangen, wegfausten musste, die genau auf den Kasten kamen. Ich dachte, alles sehr spektakulär, aber so als Paderborner, der dann Ecken ausführt, irgendwann muss ich doch mal merken, da komme ich nicht weiter, lass ich da eigentlich überlisten. Also,
es wird halt einfach nur nervig. Kommt der Faust weg, Ecke auf der anderen Seite. Genau dasselbe Spiel, hin und her ging. Also, so einer probiert doch was anderes. Naja.
Nichtsdestotrotz, das Spiel war ein völlig anderes geworden. Oh ja. Also auch Eintracht kam jetzt immer mal wieder mit Zug zum Tor. War das, dass Paderborn uns mehr Platz gab oder haben wir eher angefangen, auf einmal Fußball zu spielen? Wie hast du das wahrgenommen?
Ich würde jetzt ja an unsere eigenen Stärken appellieren und sagen, wir haben angefangen, Fußball zu spielen. Wir haben es auch schon gezeigt, wie gesagt, was ich vorhin gegen Hertha angesprochen hatte. Die können es ja irgendwie und das haben sie gezeigt. Es war denn auch ein relativ offener Schlagabtausch, ging mir munter hin und her. Es war viel besser anzugucken als in der ersten Halbzeit. Und ja, das hat sich dementsprechend auch ausgezahlt irgendwann.
Ja, in der 80. Minute, deshalb wird oder heißt diese ganze Folge auch donkurisiert, warf Anton alles in die Waagschale, was er an Können hatte, zog halt allen auf und davon und ich muss sagen, nicht blind aufs Tor geschwagt, noch die Grätsche abgewartet, dann zurück, also passsicher genau auf Philipp zurückgelegt und der macht das, was er halt am besten kann, eiskalt, wirklich Ruhe bewahrt, das Ding neben kurzen Pfosten geschoben. Also Anton Doncor, ich habe ja ihn oft verflucht in letzter Zeit, aber meine Fresse, war das eine bockstarke Szene.
Das war vor allem die zweite kurz hintereinander. Der hatte auch eine ähnliche Szene vorher auch schon. Wir hatten da vergeben. Irgendwer in der Mitte war es Gomez. Da war Gomez stand im Rücken zum Tor, hat sich gedreht und dann leicht am Pfosten vorbei. Es war ja auch die Reingabe von Doncor. War wunderbar. Und da kommt das erste Robin Krause Redeemer Award hier. Er hat den Ball im Mittelfeld abgenommen, erkämpft oder abgelaufen, zwischengelaufen und hat diesen Konter überhaupt erst eingeleitet und dann war es danach. Also wie Doncor da einfach an dem Typen vorbeiläuft, Wahnsinn. Ohne groß irgendwie zu fummeln, sondern einfach nur vorbei und durch Geschwindigkeit weg. Denn ja, Philipp, also ganz... Ja, wie du sagst, eiskalt einfach eingeschoben. Das können auch nicht viele bei uns.
Ja,
das dann so sicher einfach reinschieben.
Ja, das hat ihn im Regelfall ja fast immer ausgezeichnet, Rayon Philippe, diese Ruhe, die er vom Tor hat. Also ob er dann Lupfer ansetzt, das Ding rein lang in die Ecke schiebt oder jetzt ist er am kurzen Pfosten. Der hat einfach diese Kaltblütigkeit vom Tor. Also à la Bonheur. Wir mussten eigentlich nur noch eine knifflige Situation überstehen. Ich glaube, das ist auch das, worauf du noch anspielst, Tobi.
Ja.
Wo das Ding erst an die Latte geht, dann irgendwie Tower, der da was mit der Brust da abwehrt und dann am Ende Krause das Ding nochmal irgendwie ablockt. Also,
die Grätsche, er grätscht. Da steht ja wirklich, der Paderborner steht am Elferpunkt, ein bisschen, oder am Fünfer, muss nur noch reinschieben und Krause grätscht den Ball einfach raus und rettet die Szene. Wahnsinn. Wahnsinns Grätsche. Fitze aller Ehren.
Ja, am Ende steht ein, wie sich auch durch den Rostocker Heimsieg gezeigt hat, eminent wichtiger Auswärtssieg. Die drei Punkte bitter nötig. Wir müssen noch ein bisschen über die Wechselpolitik und überhaupt die Aufstellung reden. Denn jemanden, den ich in dem Spiel gerade als, wie du aus meiner Sicht richtig sagtest, das Ganze ist so einen offenen Schlagabtausch kippte. Ich hätte mir da tatsächlich mal einen Hampus Findell gewünscht, so der mal einen Hauch Struktur noch mehr in dieses Spiel gerade so in der Zentrale hätte bringen können. Also Krause, Blackout jetzt mal beiseite geschoben, ist jetzt halt nicht unbedingt der große Spielmacher, in Anführungszeichen. Kaufmann, du hast es gesagt, nicht seinen besten Tag erwischt, Helgerson.
Unauffällig.
Ja, weiß nicht, hat er auch mehr mit sich selber zu tun. der hätte so eine ordnende Hand, jemand mit Überblick und dessen Pässe auch ankommen und es, glaube ich, schon ganz gut getan. Was zum Teufel hat Hampus Findell verbrochen, dass er nur auf der Bank sitzt?
Ich weiß, ich könnte dir jetzt auch noch nicht mal sagen, ob er das könnte, weil die Spielzeit, die er bis jetzt hatte, ist so gering, dass mir da jetzt gar nicht irgendwie eine Meinung bilden könnte. Ich habe keine Ahnung. Dafür, dass er jetzt als vielversprechendes Talent hier gekommen ist im Winter, ist die Spielzeit wirklich äußerst, äußerst niedrig. Also, wie gesagt,
ich fand
gegen
halt
Helgason kannst du doch dann auch bringen. Der hat gegen Rostock nicht so einen Sahnetag erwischt und jetzt gegen Paderborn war er im besten Fall unauffällig. Also du kannst ja gar nicht, macht keine großen Fehler, aber du taucht halt irgendwie auch nicht richtig auf.
Ja, also ich hatte schon die Zeit, die Hampus jetzt gespielt hat, hatte ich schon die Wahrnehmung, also gegen Rostock ist er nicht richtig ins Spiel eingebunden worden. Da ging es eher lang nach vorne oder Versuch, über die Außen zu spielen. Aber ich hatte schon die Wahrnehmung, wenn er den Ball hat, der hat Überblick und das ist einfach passsicher. So, und was ich gar nicht so erwartet hätte, der ist auch relativ giftig im Zweikampf. Also hat sich da auch Bälle geholt, erarbeitet. Ganz ehrlich, so für die nächsten Spiele, ich würde mir schon wünschen, dass er statt Helgason da mal aufläuft, weil ich habe jetzt nicht die Wahrnehmung die ganzen letzten Spiele gehabt, dass Helgason da besonders unser Spiel antreiben kann.
Nee, irgendwie gar nicht. Also bitte, gerne. Das wird mit Sicherheit nicht weniger Kampf geben, die nächsten Spiele. Gerade so drei Spielen, vier Spielen, die beiden, die da kommen. Ja, also das ist die gleiche Frage kannst du dir auch stellen, was hat Amin verbrochen? Der wurde jetzt ja wieder zur Nationalmannschaft abgestellt, Ivanov ja auch, die sind jetzt erstmal weg. Und dieses Mal saß er wenigstens auf der Bank, was ja auch schon mal ein bisschen mehr ist als sonst, aber irgendwie kommt der überhaupt nicht zum Zug, keine Ahnung.
Ja. Ja, gerade in den Zeiten, also auch jetzt die erste Halbzeit, wo es spielerisch nicht klappt, das ist halt jemand, finde ich, den kannst du da mal reinschmeißen, der so diese Portion Wahnsinn auch in das Spiel mal mit reinbringen kann. Ne? Das ist ja ein Dribblingsversuch, das haut so nach dem, was ich bisher von ihm gesehen habe, nicht immer alles hin, aber der kann halt was mit dem Ball anfangen und kann da auch mal Leuten, wenn er einen guten Tag erwischt, halt Knoten in die Beine spielen. Das ist halt irgendwie was, Platz schaffen, das ist halt was da hat er so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal bei Eintracht und auch das verstehe ich nicht. Was ich ganz spannend fand, dass Nicolao zumindest mal wieder 3 Spielminuten bekommen hat, um sich gleich eine gelbe Karte abzuholen. Was aber egal ist. Ich weiß ja, also ich bin nicht beim Training dabei. Scherning wird seine Gründe haben, warum er weiter auf der Bank sitzt. Aber das ist jemand, sagen wir mal, wenn er so halbwegs in Form ist, den ich da lieber als ein Robin Krause im Mittelfeld sehen würde, weil das ist halt jemand, Jussi hat jetzt auch nochmal ein paar Statistiken rausgesucht, der halt gerade diese tiefen Pässe hervorragend spielen kann halt eben. Ne?
Das hat man die Saison, finde ich, noch gar nicht so gesehen. Ich hatte mich auch gewundert, als dann angezeigt wurde, dass es erst die vierte gelbe Karte ist, weil Nicolaus ist ja so ein Kandidat für zweistellige gelbe Karten anzahlen, aber er war ja auch nicht viel gespielt jetzt in dieser Saison. Aber ja, das war zwar jetzt ein bisschen abhandengekommen, diese Passsicherheit, aber wir wissen ja, dass das kann, dass er auch die Schnittstellenpässe sehr gut anbringen kann. Und ja, vielleicht ist das wirklich eine Option jetzt für die nächsten Spiele.
Sprichst an mit den gelben Karten, der ist auch bissig im Zweikampf. Schießt doch gerne mal übers Ziel hinaus, aber er ist, wenn man ihn mit Krause vergleicht, auf jeden Fall der bessere Fußballspieler für mich.
Das stimmt. Vielleicht nicht so kampfbetont.
Aber wie gesagt, wenn er nicht in Form ist, wenn er im Training nicht zeigt, Leute, ich bin hier unersetzbar, ich will unbedingt wieder ins Team zurück, das kann ich nicht beurteilen. Also alles unter Vorbehalt. Ja, auch ein Kandidat, den ich mal in Frage stellen möchte, ist Gomez, weil ich hatte das vorhin schon gesagt, fleißig, haut sich rein, versucht, macht, aber da kommt immer nichts bei raus. Nee. Frage ist halt, wer wäre Kandidat, ihn zu ersetzen? Du hast schon gesagt, Toni Uccia, musst du wahrscheinlich als Trainer sagen, gut, ich stelle Toni auf. Der Erste, der anfängt, einen langen Ball nach vorn zu schwaken, 1.000 Euro in die Mannschaftskasse, weil sonst fängt das wahrscheinlich von vornherein wieder an. ich weiß nicht, jetzt hat E-Horse zumindest das geheime Testspiel, der Ersatzspieler gegen Paderborn, was sie am 2-0 gewonnen haben, auch gespielt. Von dem habe ich immer eine Menge gehalten. Er hat halt wahnsinnig Pech mit seinen Verletzungen gehabt. Wie siehst du das? Wäre das vielleicht mal einer, wo man sagt, ich überrasche mal alle und versuch's mal mit ihm, weil er vom Spielertyp auch jemand ist, der eigentlich Philipp da ganz vorne ganz gut ergänzen könnte?
Klar, ist ja doch ein bisschen der robustere Typ. Das ist ja vielleicht das, was bei Philipp noch auch so ein bisschen auffällt, dass er jetzt körperlich nicht groß was gegensetzen kann, wenn es ein bisschen hakelig wird im Zweikampf. Mhm. Da wäre er vielleicht doch eine Option. Also bevor, ja, Gomez hat gesagt, es passt, ja, es irgendwie, da fehlt das Fortune, er probiert, macht, schießt auch dann auch aus allen Lagen, was vielleicht dann auch wieder das Problem ist, aus allen Lagen halt dann auch, wo eh nicht viel Wahrscheinlichkeit ist, dass da was bei rumkommt, die landen ja auch selten auf dem Tor. Ja, dann vielleicht mal mit dem E-Horse probieren, das wäre tatsächlich was Überraschendes, bevor der den Uja, die meisten Leute oder Mannschaften, die wissen, wie Uja zu nehmen ist, wie sie sich da verhalten müssen. Da kannst du vielleicht dann doch noch mal eine kleine Überraschung landen, wenn du E-Horse bringst. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass Schärling da vorne jetzt groß umbauen wird, die nächsten Spiele. Wenn er nicht gezwungen ist.
Ist er nicht der Typ für? Nein. Ob das alles so richtig und gut ist, mag mal dahingestellt sein. Wen wir ersetzen müssen, ist Ivanov. Der hat sich seine 5. Gelbe abgeholt. Eine ziemlich dämliche Aktion.
Ja.
Wird gegen Elversberg fehlen. Wen würdest du aufstellen?
Erstmal ist gut, dass er die jetzt bekommen hat. Also besser, als wenn er jetzt im nächsten oder übernächsten Spiel die 5. Gelbe geholt hat. Klar war die Aktion super dämlich, da beim Elfmeter da irgendwie rumzupöbeln. Ja, wen stellt man auf? Das ist jetzt wieder die Frage, ne? Also Dekali, weiß ich nicht. Also da hast du denn, was wir letzte Saison schon gesagt haben, du hast halt diese Kopfballschwäche irgendwie bei ihm immer drin. Und wenn das denn nicht zu gefährlich wird, weiß ich nicht. Aber er ist wahrscheinlich die Option, die Schärling wählen würde, wenn er hinten, nehme ich mal an.
Naja, eine Alternative ist halt Griesmeck. Der steht ja immer so ein bisschen im Fokus wegen seines Laufstils. Das sieht, läuft halt, wie er läuft. Das sieht halt entsprechend aus. Jeder, der ihn mal gesehen hat, weiß, was ich meine. Aber das ist schon im Regelfall ein ziemlich zuverlässiger Zweikämpfer zumindest. Also
hat er ja bis jetzt auch eigentlich in jedem Spiel, also letzten Spiel jedenfalls, immer den reingeholt zum Ende, um nochmal abzusichern.
Ja, genau, zur Absicherung.
Kam er immer, weil Griesbeck immer die erste Wahl. Klar, vielleicht kann er das auf der Position, ist ja doch dann eher die rechte Innenverteidigerseite, ist es dann vielleicht die bessere Option als Dekali. Ja.
Wir lassen uns mal überraschen, gucken, was es gegen Elversberg so geben wird. Alles Mögliche in so einem Spiel, glaube ich. Sicherlich trotz allem schlagbarerer Gegner als danach das Auswärtsspiel in Düsseldorf. Zum Abschluss würde ich doch noch mal einen ausdrücklich erwähnen, den wir immer so ein bisschen nebenbei einfließen lassen, weil er sehr häufig im Mittelpunkt steht. Das ist Ron Torben Hoffmann. Man kann sich nicht glücklich genug schätzen. Und damit möchte ich das heutige Gespräch einmal beenden, dass wir ihn haben. Denn meine Güte, was spielt der Junge für eine Saison, ne?
Ja, absolut. Sichere Bank da hinten. Also das, was er sowieso schon immer abfängt, indem er es abläuft und das Spiel antizipiert, ist das eine, aber auch mittlerweile auf der Linie.
Ja.
Wunderbar. Also ganz groß.
Also, wir haben den Lichtschalter im Keller wieder gefunden. Sind weiterhin leider ein bisschen abhängig von dem, was die Konkurrenz macht, die zumindest nicht gewonnen hat, wie Kaiserslautern. Natürlich hat Hanoi garantiert extra nicht gewonnen, um es da unten weiter unten zu halten. Aber von denen will ich mich auch nicht abhängig machen, das ist mir echt dann egal. Der Rest hat dann verloren. Es bleibt da spannend da unten. Also weiterhin bis zum letzten Spieltag wird da das finale Wort nicht gefallen sein. Also einfach Augen zu und durch und weiter.
Es ist eine enge Tabelle und da sind wir immer ganz groß mit dabei. Ich weiß auch nicht, das riecht alles wieder nach so einer Saison, wo du mehr Punkte als die letzten Jahre brauchst, um drin zu bleiben.
Ja. 39 Punkte, wieder absteigst, irgend so ein Scheiß.
Punktgleich. Ich hab's vorhin getwittert, guckt euch an, Wolfsburg hat 2 Punkte weniger als wir. Die stehen relativ sicher auf dem, weiß ich gar nicht, 13., 14. Platz. Die steigen noch nicht ab, weil da ganz viele Trottel dahinter sind, die viel, viel weniger Punkte haben. Nur in der zweiten Liga ist alles schön dicht beieinander.
Ja, bis auf Osnabrück, die ist jetzt, glaube ich, wirklich, die sich so langsam doch verabschieden. Ja. Also. Gut. Tobi, herzlichen Dank, hat mir viel Spaß gemacht. Lief auch echt ganz alleine eigentlich dieses Gespräch. Es bleibt spannend.
Ja, leider.
Und ich freue mich ja, dass als allerletzten Satz, dass ihr eure Drohung bei Eintracht lebenslang in Rente zu gehen dann nicht so ganz wahr gemacht habt und doch ab und zu mal hin und wieder einen raushaut. Das bleibt hoffentlich so, dass wir uns ab und zu mit ein paar sporadischen Folgen zumindest überraschen werden.
Na klar.
Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
Wünsche dir auch.
Wir hören uns. Bis dann. Mach's gut.
Ciao.